ARD.
Udo Lindenberg oder Beatles?
Udo, auf jeden Fall.
Ja. Hast du den mal getroffen?
Ja, der war schon ganz oft in unseren Konzerten. Das sieht man immer daran, dass er sein Hut so beleuchtet ist, weil er währenddessen ja immer in seinem Handy irgendwas nachguckt, was man spielt und so. Und der Hut von unten immer so lustig beleuchtet ist.
Ach, da sitzt er im Publikum und dann sieht man, das Handy ist an. Und das
nee, man sieht nicht das Handy, man sieht nur seinen Hut. Weil das angestrahlt ist. Das fällt bei uns im Club.
Ach so, okay, aber da kommt so, es ist ja super. Ein Salut, Salon-Fan.
Ja, wir sind schon ganz lange befreundet, schon seit, ich glaube, 20 Jahren oder so.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Heute mit einer mit Musik im Blut, die zieht ganz andere Seiten auf mit ihrer Violine, mit ihrem Quartett Salut Salon. Begeistert sie seit mehr als 20 Jahren jetzt schon das Publikum mit Klassik, mit Pop, mit Jazz. Und das Video vom Salut Salon Musikduell Wettstreit zu viert, das ist ein richtiger Internet-Hint mit mehr als 30 Millionen Klicks. Klavier, Cello, Geige, miteinander, gegeneinander, Klavier auf dem Rücken, über Kopf, den Geigenbögen durch die Beine aufs Instrument, verknotete Körper machen Musik, Salut Salon in Action.
Das war...
Angelika Bachmann, hörte man schon lachen, moin. Da, Stimmung im Saal.
Ja, hallo, ich freue mich total hier zu sein.
Das ist
das hast du so super gesagt, dass ich mich schon prächtig amüsiert habe.
Ja, das ist aber auch körperlich anstrengend auf der Bühne dann auch, ne? Also wenn du da in die Hocke gehst und so.
Ja, ist nicht ganz ohne und vor allen Dingen auch nicht ganz ungefährlich. Also gibt auch Konzerte, wo man echt Sterne sieht hinterher. Und vorletzte Woche habe ich unsere Cellistin so erwischt, dass ich sie mit dem Geigenbogen fast da niedergeschlagen hätte.
Also da braucht man eine ganz andere Choreografie dann tatsächlich auch, ne? Damit man sich nicht die Augen aussticht.
Ja, wir haben das ja mit einem, wir machen so ein Instrumenten-Kung-Fu, das ist ganz neu in diesem Stück, das du gerade, was wir gerade gehört haben. Und da haben wir mit einem fünffachen Kung-Fu-Weltmeister das erarbeitet, ewig lang. Aber wenn man dann einen Millimeter doch mal falsch irgendwas hält, dann oder die Deckung nicht genau so macht wie verabredet, dann kann das schon mal wehtun.
Weißt du noch, wie ihr die Nummer entwickelt habt? Also wie ihr drauf gekommen seid? Also ich spiele mal mit meinem Geigenbogen auf deinem Cello, während ich auf dem Rücken liege oder so. Also da
genau, dann habe ich gedacht, na, jetzt gucke ich mal, was ich noch kann. Und was kann ich eigentlich auf deinem Klavier noch spielen und kann ich nicht andersrum? Und das ist so spielerisch gewesen.
Salut Salon, das ist ja ein wunderbares Musikphänomen. Ein Exportschlager aus Hamburg. Das Abendblatt schrieb mal, der charmanteste Exportschlager aus der Stadt. Eure Shows bumsvoll, auch im Ausland, super Stimmung. Warum eigentlich? Was macht ihr da? Was ist das?
Ich glaube, wir haben selber so einen Spaß und das überträgt sich. Also mir macht das so einen Spaß. Ich habe jeden Abend das Gefühl, wir sind die Party und das ist, glaube ich, etwas, was rüberkommt. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die auch international einfach sind. Das ist diese Leidenschaft für die Musik. Es ist die Poesie, die wir, glaube ich, weltweit teilen, wir Menschen, und der Humor. Die Leute lachen sich schlapp an den gleichen Stellen und das ist...
Das mag man auch schon. In China wird an derselben Stelle gelacht, ja?
Genau, einiges ist anders, ne? Also in China klatschen sie anders und dann bauen wir Zwischenmusiken ein oder wenn wir einen chinesischen Popsong extra einstudieren, wir machen das ganze Programm auf Chinesisch, wir moderieren ja in der jeweiligen Landessprache.
Wahnsinn.
Dann kommen die hinterher an CD-Stand und fragen irgendwas, was ich nicht verstehe, weil sie wirklich im Ernst glauben, ich könnte auch nur einen Satz mehr sprechen Chinesisch als diese 2 Stunden. Und wenn wir dann diesen chinesischen Popsong singen, den wir extra für sie einstudiert haben, dann springen die auf die Stühle und klatschen mit und so, dass ich selber kaum weitersingen kann, weil es mich so berührt, dass ich so angetan, also es ist echt Wahnsinn. Ja.
Also über Salut Salon sprechen wir, über dich auch in diesem Podcast heute. Du bist ja eine Hamburger Dern, ne?
Jo, ich komme von hier weg, ne?
Deshalb machen wir jetzt mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Ich würde sagen, Hauptsache Wasser. Also die Elbe liebe ich nach langen Konzerttourneen sehr. Dann fahre ich nach Wedel zum Elbdeich und mit den ganzen Schafen. Und das finde ich wahnsinnig gemütlich und setze mich dazwischen und beobachte die. Aber Alster finde ich genauso schön, könnte mich gar nicht entscheiden. Wenn ich von Natur zurückkomme, das ist das Erste, was ich sehe, die Alster. Mhm. Da fühle ich mich dann schon wahnsinnig zu Hause. Und
mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Weder noch.
Oh, aha.
ich bin vegan, insofern kein Fisch. Und ich mag so süßes Zeug nicht so, deswegen kein Franzbrötchen. Ich würde mich eher für Taco-Chips entscheiden.
Ah, okay. Vegan. Seit wann machst du das?
Vegetarisch, schon seitdem ich 14 bin.
Ja.
Weil ich irgendwie nicht sehen kann, wenn es den Tieren nicht gut geht. Mhm. Und vegan jetzt seit ein paar Jahren.
Und das ist aber schon nochmal eine andere Hausnummer dann, ne? Also
nö, mir schmeckt alles. Das,
ich bin aber auch drauf, dass man darauf achtet. Also ich meine, vegan bedeutet ja auch kein Honig zum Beispiel. Da muss man erstmal drauf kommen sozusagen. Also so eine Empathie entwickeln für Nahrungsmittel und für Lebensmittel.
Ja, aber man kann immer irgendwas weglassen einfach. Und ich glaube, wenn man kompliziert ist und nur bestimmte Dinge mag, ist vielleicht nicht so das Richtige. Aber für mich passt das prima. Mhm. Ich bin ja auf Tournee auch immer, habe irgendein Knäckebrot immer dabei und ich werde immer satt.
Mhm. Ich wollte sagen, so ein Knäckebrot, das klingt ja nach einem sehr frugalen Mahl, irgendwie sehr asketisch. So, irgendwie so.
Nee, aber ich meine, ich habe das immer dabei zur Not, ne? Wenn es okay. Auf Tour gar nichts gibt, wenn wir da irgendwo im tiefsten Korea sitzen und die das Wort noch nie gehört haben und ich auch nicht entziffern kann, ist das jetzt Fleisch, Fisch oder irgendwas oder Stein oder ich gar nicht auseinanderhalten könnte, dann bin ich total froh, dass ich mein Trockenfutter dabei habe.
Das Knäckebrot dabei hast. Udo Lindenberg oder Beatles?
Udo, auf jeden Fall.
Ja, hast du den mal getroffen?
Ja, der war schon ganz oft schon unseren Konzerten. Das sieht man immer daran, dass er sein Hut so beleuchtet ist, weil er währenddessen ja immer in seinem Handy irgendwas nachguckt, was man spielt und so. Und der Hut von unten immer so lustig beleuchtet ist.
Ach, da sitzt er im Publikum und dann sieht man, das Handy ist an und das ist.
Nee, man sieht nicht das Handy, man sieht nur seinen Hut. Weil das angestrahlt ist. Das fällt bei uns im
Club. Ach so, okay, aber da kommt so, es ist ja super. Ein Salü-Salon-Fan.
Ja, wir sind schon ganz lange befreundet, schon seit, ich glaube, 20 Jahren oder so.
Elbphilharmonie oder Leihsalon?
Ich spiele wahnsinnig gerne in der Elbphilharmonie und mit der Leihsalle verbinde ich natürlich meine gesamte Kindheit. Da habe ich schon gespielt, als ich ein ganz kleines Kind war beim Konzert der Kinder. Das ist, da bin ich schon mit den Hamburger Sinfonikern aufgetreten, als ich Haydn-Violinkonzert gespielt habe, als ich 7 war und so. Das ist irgendwie, bin ich schon auf dem Weg dahin von der Bühnentreppe gefallen. Und
wirklich?
Ja, da verbinde ich so viel Erinnerungen mit. Und dieses Kinderkonzert, also das Konzert der Kinder, das ist jetzt am 13. Mai auch wieder. Das habe ich ja übernommen, den Wettbewerb. Vor ein paar Jahren, bei dem ich früher eben selbst als Kind gespielt habe. Das ist für mich, und deswegen findet das auch nach wie vor in der Leihshalle statt, weil ich das schon wahnsinnig schön finde mit dem Rot und Plüsch und dem Golden. Und ich finde, das klingt auch toll in der Halle und ich mag die total gern.
Ja, ich erinnere mich noch dran nach der Eröffnung der Elbphilharmonie. Da war ich natürlich ganz oft in der Elbphilharmonie und dann musste man das so aufsaugen, die neue Atmosphäre, diese neue Art von Saal. Und dann war ich auch mal ganz froh, nach ein paar Monaten mal wieder dieses Plüschige mit den Putten und dem Gold und so zu haben und dieser schnarrenden Pausenklingel und so, also dieses alte Heimelige so, oder?
Ja, ich finde es auch wunderschön.
Mhm. Isemarkt oder Fischmarkt?
Fischmarkt.
Bist du auch tatsächlich so am Sonntag frühmorgens?
Also jetzt in der letzten Zeit war ich so viel auf Tour, dass ich wenig hier war. Mhm. Aber wenn ich feiern war, dann hat das da schon öfter geendet. Also da bin ich zwischendurch nicht nach Hause gegangen, sondern habe dann da weitergemacht.
Ich wollte gerade sagen, ihr Geigenschülerin geht feiern auf dem Kiez. Das muss ich erstmal im Kopf zusammenkriegen irgendwie.
Ja, also, ich habe meine ganze Jugend auf dem Kiez verbracht.
Wirklich, ja?
Ja, ich habe immer wahnsinnig viel geübt und das ganz brav alles gemacht, weil mir das total wichtig war, dass mein Geigenlehrer irgendwie das okay findet, was ich mache und dass ich irgendwie da weiterkomme. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, nachts mit meinem Bruder heimlich aus dem Fenster zu steigen, völlig verboten und per Anhalt auf dem Kiez zu fahren und da die dollsten Sachen zu machen.
Ach, das ist ja irre. Wo wart ihr denn da unterwegs auf dem Kiez?
Oh, ich war ganz viel ans Albersplatz, im Alberseck und Silbersack und ich glaube, es gab wenig, wo ich nicht war.
Okay. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, sagen ja manche Hamburger. Nur halb im Scherz.
Gar nicht im Scherz. Mhm. Natürlich ist Hamburg die schönste Stadt der Welt. Hier wohnen meine allerliebsten Freunde und meine Familie. Und ich bin aber, ich glaube, vor allen Dingen wegen meiner Freunde, weil ich das so wahnsinnig schön finde.
Mhm. Und du kennst ja die Welt, also du kommst ja viel rum, ne? Siehst ja auch andere schöne Städte.
Ja, aber Hamburg ist Hamburg. Das ist die blaue Stunde abends an der Alster. Und ich könnte so viele Sachen sagen, die ich einfach wahnsinnig schön finde, die Ich liebe. Ich mag auch die Art gerne, wie die Hamburger sind.
Ja. Wie wohnst du in Hamburg jetzt?
Ich habe, es hängt ja immer so ein bisschen damit zusammen, wie man üben kann, ne?
Ja.
und ich habe als Studentin, bin ich in eine Wohnung eingezogen, die hat unter dem Wohnzimmer einen Keller und da kann man so eine Klappe öffnen und da kann man in den Keller gehen. Da kann man im Stehen nicht, aber im Sitzen super üben und da bin ich immer noch.
Du hast so einen Kellerprobenraum.
So. Probenraum ist, also so ein klingt ein bisschen zu luxuriös für dieses Loch, aber ich würde es eher Kellerloch nennen. Aber da kann man sitzen halt und zu jeder Tageszeit und Nachtzeit vor allen Dingen üben, weil die halt, weil der Fußboden halt die Decke ist und dadurch ein Stockwerk mehr ist zum nächsten Nachbarn. Und
das ist ein wichtiges Thema für Musiker und Musikerinnen. Ich habe neulich war hier Alexander Krichel zu Gast, der Pianist, und der wohnt in der Hafen City.
Den sehe ich Donnerstag.
Ja. Ah, ja. Super Typ. Und der wohnt auch in der Hafen City nicht, weil das da so sexy ist, sondern weil er da eine Wohnung hat. Hat mir so einen schalldichten Raum. Ja. Und in welchem Stadtteil, welchem Viertel wohnst du?
In Eppendorf.
In Eppendorf. Also das ist auch da, wo du aufgewachsen bist, ne?
Nee, ich komme von Wandsbek-Fech.
Wie war denn das, in Wandsbek aufwachsen? Das ist ja viel Rotklinker da, oder?
Ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich ja meine ganze Kindheit vergeigt habe. Ich glaube, ich habe von Wandsbek wenig gesehen. Ich glaube, erst als ich dann älter war. Ich habe vom Kiez, glaube ich, mehr gesehen als von Wandsbek.
Wirklich? Ach so. Das heißt, wie kommt die Musik in deine Familie? War da schon eine Geige in der Familie vorher? Also hast du es im Blut, in der DNA?
Nee, ich komme aus einer total musikfernen Familie.
Irre.
In meiner Familie sind gefühlt alle Steuerberater. Ich habe, als ich 3 war, eine Geige gesehen und dann wollte ich unbedingt Geige spielen lernen. Und meine Eltern haben gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und dieses Gequietsche war jetzt auch nicht so das gewünschte Ziel irgendwie für mich. Und dann habe ich ein Jahr gebettelt, und bis ich gedroht habe, auch mir die Haare auszureißen. Und habe dann zum 4. Geburtstag, nach einem Jahr, weil man mich natürlich auch nicht ernst genommen hat, ich war das 4. Kind, habe ich dann eine Geige bekommen. Und dann haben meine Eltern geguckt im Hamburger Abendblatt, wo man denn Geigenunterricht haben könnte. Und dann haben sie die Jugendmusikschule entdeckt. Und dann habe ich da was ausprobiert. Und nach 3 Stunden bin ich dann bei einem russischen Professor, dieser renommierte Michael Goldstein, gelandet, der dann gesagt hat, diese Kind sehr begabt, muss ganze Tag üben. Und so ging es dann immer weiter. Dann.
Also warst du schon sowas, du hast ja schon gerade angedeutet, mit 7 in der Leishalle und so. Ich habe gehört, mit 5 hast du schon komponiert. Hast du das noch, die ersten Noten, die du da...
Ja, ich habe immer für die Violinkonzerte, die habe ich ja schon mit 5 gespielt, habe ich schon immer meine eigenen Kadenzen geschrieben.
Kadenzen, das sind so diese Solo-Passagen, die es so gegen Ende dann gibt.
Genau. Na ja, und ich bin total glücklich darüber, weil das ja gar nicht üblich ist, dass man Kompositionsunterricht hat, wenn man so extrem ein Instrument lernt. Mein Geigenlehrer fand das aber total wichtig und deswegen habe ich das eben gelernt, nicht nur zu interpretieren, sondern auch zu schreiben. Darüber bin ich im Nachhinein total dankbar.
Bist du sowas wie ein Wunderkind gewesen da?
Ich weiß immer nicht, wo das Wunder ist, wenn man irgendwie 11 bis 13 Stunden am Tag übt. Ich weiß nicht, ob man das Wunder nennt oder. Also Einstein hat mal gesagt, 99% sei Fleiß und 1% sei Talent. Und mein Geigenprofessor hat immer gesagt, er glaubt an das 1% nicht.
Aha. Ich habe gelesen, du musstest nicht zur Schule. Der Senat hat dir da so ein, oder deiner Familie da so mit Brief und Siegel und hochamtlichem Stempel gesagt, die junge Angelika, die soll mal schön Geige lernen, denn das wird was.
Genau, ich habe mit 5 Jungen musiziert gewonnen und dann hat mein Professor beschlossen, zusammen mit dem Hamburger Schulsenator Zahn war das damals, hieß der, dass ich eben nicht zur Schule gehen soll, damit ich den ganzen Tag Geige üben kann. Und
hast du da nicht was vermisst, so Freundinnen, Freunde?
Ja, das ist schrecklich. Meine Geschwister sind ja alle zur Schule gegangen, meine 3 älteren Geschwister mit Pausenbrot und Freunden und allem drum und dran.
Kindergeburtstage und diesem Ganzen und dem
Jahr. Und ich wollte unbedingt zur Schule gehen und dann hat mein Geigenlehrer mal gesagt, das schaffst du nicht, also das schaffst du die Stunden nicht. Und dann habe ich ihm irgendwann einen Deal angeboten zur 5. Klasse, wenn ich vor der Schule 3 Stunden übe und nach der Schule keine Hausaufgaben mache und nur übe, dass ich dann zur Schule gehen könnte und ich die gleiche Stundenzahl schaffen würde. Und also, dass ich, wenn ich von 4:30 bis 7:30 und so weiter morgens übe. Und dann hat er gesagt, ja, das klingt überzeugend, aber schaffst du nie. Kannst du gerne ausprobieren. Wenn du es einen Tag nicht schaffst, dann lassen wir das. Und dann habe ich das nicht einen Tag nicht geschafft, weil mir das so wahnsinnig wichtig war.
Das heißt, du bist ja von Kindern wahnsinnig diszipliniert, oder?
Ja, das ist, ich glaube, das geht gar nicht anders. Wenn man Geige lernt in der Form, dann, ich glaube, mit Disziplin hatte ich noch nie ein Problem.
Ja, gibt es denn auf der anderen Seite mal so einen Laissez-faire-Moment? Was ist das für dich?
Ja, das ist genauso eine Disziplin zu sagen, jetzt mache ich Quatsch und gehe auf den Kiez. Nein, das kann ich total. Also ich kann das nur nicht parallel. Ich kann nicht, während ich arbeite oder übe oder komponiere oder andere Dinge tue, dann bin ich damit, da bin ich sehr konzentriert in der Sache. Und wenn ich sage, jetzt mache ich nichts, jetzt mache ich Quatsch, dann mache ich Quatsch.
Nicht in die Schule gehen, das reicht ja nicht, Noten lesen zu können. Man soll ja schon lesen und schreiben können. Das heißt, du hattest dann Privatunterricht oder Homeschooling?
Genau, ich hatte
so
zweimal die Woche zwei Stunden völlig unpädagogischen Unterricht. Also die hat noch in Süderlin geschrieben, die Hauslehrerin. Und ich habe sie immer hinter der Ecke erschreckt. Fräulein Rottmeier. Frau Schlüter hieß die. Ja, so, okay. Ich habe die immer hinter der Ecke erschreckt. Und das war irgendwie, ich war ja nie Gruppenunterricht gewohnt. Ich kannte ja nur Einzelunterricht, also auch vom Geigen. Und das war auch witzig, als ich dann in die Schule kam, hatte ich ja zum ersten Mal Gruppenunterricht so, und dann habe ich das alles natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich war total merkwürdig. Ich bin dann zum Lehrerzimmer gegangen und habe den Lehrer gefragt, ob ich seine Taschen tragen darf und so, das, wie ich das gewohnt war. Und das kam natürlich nicht so wahnsinnig gut an. Und dann bin ich in der Schule immer verkloppt worden in den Pausen.
Wirklich?
Das hieß,
ach so, ja.
Ja, das hieß immer Geli-Jagen. Früher war es Jungs- und Mädchenjagen, aber dann war das Geli-Jagen. Und das fand ich aber trotzdem total super. Also ich war die Schülerin, die, glaube ich, mit Abstand am allerliebsten zur Schule gegangen ist. Ich fand das total toll.
Endlich mal Leben in der Bude so. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen möchten.
Hallo Angelika, ich bin Nadine aus Lockstedt und ich würde gerne wissen, wie teuer ist deine Geige?
Also meine Geige kostet nicht viel. Mhm. Also für eine Geige kostet 15.000 Euro. Die meisten Menschen, die professionell spielen, die haben irgendwie 150.000 Euro. 400.000 Euro Geigen und aufwärts. Ich habe aber auch keine Schuhe, die irgendwas kosten. Und ich war neulich in einem Schuhladen. Da haben die gesagt, weil ich neue Konzertschuhe brauchte, es gibt hier Schuhe ab 600 Euro. Da habe ich gesagt, das finde ich unanständig. Und dann hat der Verkäufer gesagt, findet er auch. Das fand ich das Allerwitzigste. Und dann bin ich gegangen. Und also ich mache ja so viele Projekte mit Kindern und Jugendlichen, aber auch im Krankenhaus in Ghana und überall auf der Welt. Wenn man gesehen hat, was so nötig ist, dann mag ich einfach gar nicht Geld ausgeben. Ich habe irgendwie, man kann ja auch nur ein paar Schuhe anziehen, also gleichzeitig und nur in wenigen Räumen gleichzeitig sein. Und ich glaube, dass ich glaube nicht, dass ein teurer Pulli schöner ist oder sinnvoller ist.
Hallo Angelika, ich bin Sarah aus Ottensen. Und kann man als Zuschauer hören, ob ein Instrument teuer oder super teuer ist?
Also ich finde, man hört, dass meine Geige wunderschön klingt.
Ah, okay. Für Musikerinnen und Musiker ist ja, gerade wenn sie viel unterwegs sind, der Geigenkasten ja auch so ein Stück zu Hause. Das ist ja nicht nur das Instrument oft drin. Hast du da noch was drin, so Bilder, Fotos?
Nee, ich bin da total pragmatisch.
Wirklich?
Ich habe da mein Kolophonium drin und meine vielen Ersatzbögen und sonst habe ich einfach einen Geigenkasten.
Geigenkasten ist ja wirklich sehr funktional. Kam dir jemals in den Sinn, mal irgendwas anderes zu machen? Wenn du schon sagst, so Steuerberaterin. Frau Dr. Bachmann, ich hätte hier mal meine Steuererklärung 2022. Medizin studieren, irgendwas?
Ich habe ja noch vier andere Studiengänge studiert. Insofern hat mich sehr viel anderes interessiert. Und beruflich bin ich ja auch systemischer Business Coach und Psychologin. Und insofern interessiert mich sehr viel Steuerberatung. Also auch wenn ich Weihnachten da sitze, dann kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das vom Hocker haut. Auch wenn meine Familie so tut, als handelt es sich um einen Krimi.
Du hast gesagt, von Wandsbek hast du nicht so viel mitbekommen. Dann Eppendorf ist dann eher schon sozusagen, da hast du schon eher einen Bezug zu Hamburg und zu einem Stadtteil, oder? Da hast du dann die spätere Jugend und das junge Erwachsenen-Dasein so verbracht.
Ja, da war ich in Eimsbüttel in einer WG mit Freundin. Ich bin viel rumgekommen, innerhalb von Hamburg. Und
Wie man sich das so vorstellt, mit Altbau so und oder wie war das?
Nee, es war ein unglaublich hässlicher Neubau.
Oh.
Aber es war total coole WG-Zeit und es war einfach, hat Spaß gemacht. Wir haben da abends Riesenpartys gefeiert. Und
Mit Musikern auch oder mit Musikern? Oder?
Nö.
Nee, also ganz, ganz gemischt und so, ja?
Ja, ich hatte, glaube ich, nie Musiker und Musikerinnen und Freunde. Nee, also eher nicht.
Die Geschichte von Salut Salon, die beginnt aber in Eppendorf, wenn ich es richtig gelesen habe.
Genau, ja? Wir haben jeden letzten Freitag im Monat, das haben wir so fix genannt, einen total schönen Abend gemacht, wo wir, also da haben Kinder von uns, also Schüler und Schülerinnen von uns irgendwas gespielt, Freunde haben irgendwas vorgelesen, irgendeine Oma hat was zitiert aus der Zeitung oder ein Gedicht vorgetragen und am Ende hat man gemeinsam Lieder gesungen und das haben wir eben jeden letzten Freitag im Monat gemacht. Das gibt's heute auch noch, witzigerweise, echt verrückt.
Bei dir zu Hause sozusagen? Oder
das war nie bei mir zu Hause, war bei unserer Pianistin. Das findet aber natürlich jetzt nicht mehr jeden letzten Freitag im Monat statt, sondern nur noch so 2-3 Mal im Jahr. Und ist aber ein wahnsinnig schöner Abend, wo der ist unvergesslich, jedes Mal wieder.
Und jetzt erinnere ich richtig, jetzt wohnst du auch so im Eppendorfer Großeinzugsgebiet irgendwie.
Genau.
Weshalb?
Ja, weil ich ja in dieser Wohnung dieses Kellerloch habe, in dem ich üben kann.
Also das wäre so, aber gibt es auch noch ein zusätzliches Argument für Eppendorf?
Also als ich da eingezogen bin, da fand ich cool, dass eben das, dass ich da üben kann und da hatten diese, dass man auch einigermaßen zum Kiez kommt, das war mir wichtig zu der Zeit. Ja. Und jetzt bin ich ja etwas älter geworden und jetzt finde ich es wunderschön, dass da der Heinzpark ist, dass man im Alsterlauf ewig spazieren gehen kann. Dinge, die mir damals wirklich, als ich geraucht habe, wie sonst was und so, wirklich vollkommen wurscht waren.
Ja. Oliver Mommsen war neulich hier der Schauspieler, die haben da die Theaterwohnung, der hat ja am St. Pauli Theater gespielt und hat gesagt, Eppendorfer Baum, das ist so wie der ewige Sonntag. Die Leute sitzen in den Cafés, als ob es nicht zu arbeiten oder zu tun gäbe. Das ist ja auch so ein bisschen Eppendorf-Flair.
Ja, ich glaube, ich würde dann zum Kaffee trinken immer eher in die Schanze fahren oder so.
Ja, okay. Ach, so ein bisschen rougher dann, ja?
Ja.
Ja, okay. Auf dem, was ist das, der Galao-Strich, sagt man ja. Ja, genau, richtig da. Die Natasch, diese portugiesischen Törtchen und so, die es da so gibt.
Ich glaube, alles, was zu schick ist, ist nicht so mein Ding. Mhm.
Salut Salon beginnt mit einem Jour fix. Jeder trägt was vor und dann muss es doch aber auch so eine Initialzündung geben. Lass mal was machen.
Ja, dann haben wir immer eben auch zu viert da was gespielt mit Freundinnen und dann habe ich angefangen wir hatten so ein Foto und dann bin ich zur Apotheke gegangen und habe gesagt, gucken Sie doch mal hier auf dem Foto, das bin ich. Kann ich das Plakat hier aufhängen für ein Konzert, das war noch im Spiegelsaal im Museum für Kunst und Gewerbe und in der Deichstraße, da waren so die Einfänge, ganz kleine Seele und dann haben wir immer gedacht, da kommt wahrscheinlich gar keiner und dann war das sofort ausverkauft, dass wir 3 Zusatzkonzerte machen mussten und sind dann gleich gefragt worden, ob wir in der Leishalle, also damals hieß es ja noch Musikhalle im großen Saal, spielen können. Das fand ich unglaublich, weil ich dachte, ich kenne ja gar keine 2000 Leute und dann und so ist das dann sehr schnell international geworden und ich finde das heute immer noch unglaublich, dass wir mittlerweile weltweit in den schönsten Sälen spielen dürfen. Das finde ich ein unglaubliches Geschenk.
Wer kommt da zu euch? Sind das die, die ohnehin Elfi und Opernabo haben? Oder wer ist da am Sitz am Publikum? Udo Lindenberg haben wir gehört.
Ja, genau. Der Hut zumindest ist da. Es kommen zu uns Menschen, die sehr viel klassische Musik hören, Konzertmeister von den Orchestern jeweils in den Städten oder so, die dann sagen, so habe ich den Mendelssohn ja noch nie gehört und wie interessant interpretiert. Und es kommen Leute, die noch nie im Konzert waren, die mitgeschleppt wurden und dachten, oh Gott, das ist ja eher jetzt so ein Zahnarztbesuch und auch so, also auf jeden Fall sich nicht drauf gefreut haben und die hinterher vollkommen erleichtert sagen, wie toll das war und dass sie jetzt eine Mendelssohn-CD, wo man die denn, was ich empfehlen würde und so. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir haben auch Kinder im Publikum, viele, und wir haben aber auch sehr ältere Menschen oder Menschen in meinem Alter. Das ist völlig unterschiedlich. Jugendliche, das ist, das finde ich das Schöne. Also scheint irgendwie keinen auszugrenzen. Genau.
Ihr habt also den Fun-Aspekt, den Spaß-Aspekt, die Freude an der Musik und auch das bisschen das Freche, was wir eben mit diesem Wettstreit haben. Aber das soll auch schon ein amtliches Konzert sein. Also ihr habt da auch einen musikalischen Anspruch. Also das soll schon wirklich Mendelssohn sein und nicht nur so ein Gaga Mendelssohn.
Ich wüsste jetzt nicht, was Gaga Mendelssohn ist.
Also, dass man da nur ein Gag oder ein Witz, einen gespielten Witz draus macht.
Nein,
so, sondern, genau.
Wir lieben die Musik und wir nehmen uns selbst nicht ernst, aber die Musik nehmen wir sehr ernst. Ja. Und auch ein Tango von Astor Piazzolla, also alles, was Tango Nuevo ist, muss ja nicht nur aus der Klassik sein. Mhm. Das sind ja unglaublich tiefe Momente, die man da zusammen mit dem Publikum erlebt. Aber dafür muss man nicht elitäre Gefühle haben und das Gefühl haben, man darf nicht atmen im Konzertsaal. Das sind ja sehr authentische Momente, die man zusammen erlebt. Ich glaube, das ist wie im richtigen Leben. Es gibt einfach sehr ruhige und stille Momente und es gibt sehr laute, lustige und die Bandbreite Macht mir Spaß.
Die Musikhallen-Etikette sozusagen. Neulich, der Alexander Krichel hat erzählt, das Klatschen zwischen den Sätzen zum Beispiel. Wenn es vom Herzen kommt, sollen die Leute doch klatschen. Und er hat erzählt, wie immer einen Typen, der Sch-Sch-Sch gemacht hat, als jemand geklatscht hat, in der Pause zur Rede gestellt hat, gesagt hat, Sie haben gestört, nicht der, der geklatscht hat. Welche Rolle spielt Etikette, Konzerthallen-Etikette bei euch?
Ich finde interessant daran, dass das ja früher gar nicht so war. Als die Musik geschrieben wurde damals, ob das jetzt ein Werk von Mozart oder Beethoven war, da waren das Partys. Das waren Volksfeste. Da wurde rein und rausgegangen, in der Satzung des Gewandhauses Leipzig steht, von 1700 irgendwas, steht, dass man sich nicht wagen sollte, eine Sinfonie im Ganzen zu spielen. Es waren abwechslungsreiche Konzerte, da wurde eine Arie gesungen, dann wurde ein Satz aus einer Sinfonie, dann wurde ein zirzensisches Stück gespielt, das sehr virtuos war. Und dieses, das seit 1910 war das, glaube ich, das erste Konzert, bei dem zwischen den Sätzen nicht mehr geklatscht wurde. Früher wurde auch nach Kadenzen geklatscht und so wie im Jazzbereich. Und deswegen verstehe ich gar nicht. Also wenn Menschen das so haben wollen, dann ist das ja auch schön. Und ich selber bin natürlich so sozialisiert, deswegen stört mich das überhaupt nicht, dass zwischen den Sätzen nicht geklatscht wird. Mhm. Ich kann auch das sehr genießen, dass eine Sinfonie als Ganzes nicht unterbrochen wird. Ich finde aber wahnsinnig schön, wenn zwischen den Sätzen geklatscht wird. Ich kann beides nachvollziehen. Mhm. Bei uns wird immer geklatscht. Ich bin selber immer so begeistert, wenn ich im Konzert bin, dass ich wie wild klatsche, vielleicht kriege ich nicht besser.
Ach, du bist das, genau.
Was mit den anderen passiert. Ich glaube, Etiketten sind grundsätzlich nicht mein Ding und ich verstehe nicht, warum man nicht einen emotionalen Ausbruch haben kann im Konzert, genau. Auch zwischen den Sätzen. Und ich war zum Beispiel in einem Konzert bei Fazil Say in der.
Der Pianist aus der Türkei,
genau. Da waren sehr viele türkische Menschen auch in der Leishalle, damals noch Musikhalle. Mhm. Und da haben 150 Leute dann oder so geklatscht wie wild nach dem ersten Satz Mozart Klavierkonzert und da hieß es dann auch pst und so, da hab ich, das fand ich ganz witzig, dass dann, aber das war gar kein Gegenankommen. So, das fand ich super, ich habe da mitgeklatscht und mich gefreut.
Ihr seid jetzt mit dem neuen Programm Träume unterwegs, mit dem Jubiläumsprogramm, wie läuft es denn bis jetzt?
Wir waren ganz aktuell gerade in Salzburg, im großen Festspielhaus. Da hatten wir zwei Konzerte an einem Tag und da haben wir zum ersten Mal Weltpremiere von Solly Solon mit Orchester gespielt.
Aha.
Mit der unglaublich tollen Philharmonie Salzburg, mit der Dirigentin Lisi Fuchs, die ich ganz, ganz toll finde. Und das war echt mega. Das war ein Konzert, die im Orchester sind aufgestanden, haben mit uns getanzt und ich weiß nicht was. Das war unvergesslich und zwar so toll, dass wir uns so ineinander verliebt haben, dass wir jetzt entschieden haben, dass wir zusammen auf Tour gehen.
Oh, Wahnsinn. Aber das ist ja nochmal ganz was anderes. Also das kann man ja nicht einfach so aus der Lameng machen, da muss man auch ein bisschen üben, oder?
Ja, man muss das Ganze schreiben und so.
Ja. Ich hab
Das ist ganz von langer Hand geplant gewesen. Vor 8 Jahren haben wir das schon mal angedacht. Vor 2,5 Jahren habe ich angefangen, das mit Dizzy zusammen, mit der Dirigentin zusammen richtig zu planen. Und dann sind die ganzen Arrangements geschrieben worden.
Aber es ist super, wenn das aufgeht.
Das ja, es war der absolute Hammer.
Und jetzt im Juli, am 4. bis 7. Juli in Hamburg im Thalia Theater, Heimspiel. Spürt man das?
Ja, also das total. Das ist, wir sind ja die Hausband im Thalia Theater, sagen wir immer. Wir spielen da ja immer die Sommerbespielung, seit immer. Und hinterher gibt es eine Riesenparty im Nachtasyl oben mit Freunden, die Musik machen und wir jammen dann ein bisschen. Und die im Thalia Theater ist für uns einfach sehr besonders, weil da natürlich auch alle Freunde kommen und die Familie kommt und ich das Haus auch wahnsinnig gerne mag. Und
es waren am Anfang 2 Termine und dann ausverkauft.
Ja, genau.
Und jetzt noch zusätzlich, noch ein zusätzlicher.
Ja, genau. Immer jetzt noch ein Zusatzkonzert und noch ein Zusatzkonzert. Aber das freut mich total.
Hallo Angelika, ich bin Isabel und komme aus Wandsbek. Und meine Frage an dich ist, trefft ihr euch auch privat zum Schnacken? Oder geht ihr euch außerhalb der Konzerte eher aus dem Weg, um euch nicht zu nerven?
Also ist das ein 9-to-5-Job?
Also wir fangen ja um 5 erst richtig an. Wir sind den ganzen Tag ja zusammen unterwegs. Wir sind ja auf Tour und ich wüsste jetzt gar nicht, wo privat und beruflich dazu trennen wäre. Mhm. Es kommt ja so aus dem Herzen. Man macht das miteinander, verbringt die ganze Zeit, dann probt man zusammen, dann isst man zusammen, dann essen aber auch zweimal nicht mit, weil sie sich irgendwie konzentrieren oder meditieren oder noch üben. Dann essen mal alle zusammen. Hinterher wird gefeiert oder auch mal nicht gefeiert. Das ist ja wie eine Klassenfahrt mit 4 Klassensprecherinnen.
Genau, aber auch auf Klassenfahrten knirscht das ja manchmal auch so. Habt ihr das auch?
Also wir sind alles keine Streiterinnen. Ich streite mich mit niemandem Auch privat, ich habe mich noch nie gestritten. Mhm. Ich glaube, mir kann man gar nicht streiten. Ich verstehe das gar nicht, wieso man, worüber man sich streiten könnte, weil natürlich hat man völlig unterschiedliche Ansichten. Ich meine, Freundinnen und so auch sonst. Das ist aber gerade das Spannende am Gespräch, dass man unterschiedliche Auffassungen hat und da nur daran kann man doch was Neues erfahren. Seine eigene Meinung ist ja wahrscheinlich ziemlich langweilig, weil man die ja schon lange hat und kennt. Also nein.
Es gab ja über die Jahre immer wieder neue Mitglieder bei Salut Salon, also es waren immer so wechselnde Besetzungen. War es auch mal Thema, einen Mann zu nehmen?
Wir haben ja einen Quotenmann dabei, Oscar. Das ist unsere Handpuppe, die ist natürlich auch jetzt wieder dabei. Und ich finde, der ergänzt das Quartett sehr schön.
Ja. Aber war das mal, das stand gar nicht zur Debatte, ja?
Nee, außer Oscar.
Außer Oscar nicht.
Hat noch keinen Mann es zu uns geschafft. Also Oscar ist seit 20 Jahren der einzige Mann, der mit uns beständig auf Tour ist, kann man sagen.
So ein Quartett, das ist ja, glaube ich, in der musikalischen Welt meistens musikalisch auch so basisdemokratisch. Wie ist das bei Salut Salon? Hast du da als Gründungsmitglied mehr Stimmrecht oder so? Also, oder in so eine Richtlinienkompetenz?
Ich glaube, es geht ja auf der Bühne darum, dass alle das toll finden müssen und allen das Spaß machen muss. Und klar, ich schreibe die Stücke, ich komme in die Probe mit meinen Kompositionen oder Arrangements und dann schaut man sich das zusammen an und probt und überlegt und entwirft Ideen. Und ich glaube, es gibt keinen, also wenn ich von irgendwas nicht überzeugt wäre, könnte ich das gar nicht rüberbringen.
Was muss ein Musikstück haben, damit es so Salut Salon Geschmack hat?
Es muss uns alle vier total berühren und begeistern. Irgendwie. Wir müssen alle vier angefasst sein von dem Stück, dass wir das ausprobieren. Und klar, am Anfang sind Stücke ja oft noch so, dass man sie dann spielt und dann haben sie noch gar nicht, dann weiß man noch gar nicht so genau. Also wir spielen ja auch Stücke, die dann nicht ins Programm kommen, die wir proben und wo wir dann merken, meistens ist es so, dass wir dann 20 Minuten zu viel Astor Piazzolla haben, weil wir den so lieben.
Oh, der ist aber auch schön, diese Tango-Geschichte.
Dass wir dann denken, wir wollten ja keinen Piazzolla-Abend machen, sondern wir wollten auch andere Dinge noch unterbringen und dann merken, wir können nicht ein vierstündiges Programm haben.
Diese Spielfreude, die spürt man ja auch und die steckt doch auch an. Hast du denn in den letzten Jahren auch mal so eine musikalische Erweckung bei einem jungen Menschen miterlebt?
Wie, was meinst du, Erweckung? Das klingt so religiös.
Ja, kann ja auch was Lebensveränderndes sein, dass du sozusagen, ach, da gibt's so ein Erweckungserlebnis sozusagen, dass eine Musikalität erweckt wird oder jemand sagt, ich möchte das, was sie hat, ich möchte auch eine Geige.
Ich glaube, das erlebe ich jeden Tag. Ich bin ja mit sehr vielen Kindern unterwegs, weltweit und habe auch in Hamburg ganz viele Projekte und arbeite mit den Kindern jetzt morgen wieder und übermorgen wieder und da sieht man das Leuchten in den Augen und das ist ja etwas, mit Musik kann man sich, also kann ich mich ausdrücken, wie ich das mit Sprache niemals könnte und ich bin so sehr dankbar dafür, das gelernt zu haben und das die Möglichkeit bekommen zu haben, dass ich so vielen Kindern wie irgend möglich diese Chance geben möchte, auch sich ganz anders ausdrücken zu können.
Es gibt ja ganz wunderbare, gerade in Hamburg erfundene Musikprojekte wie Young Classics zum Beispiel. Da bist du ja auch mit.
Das habe ich erfunden.
Ja, so, ja, genau. Zusammen. Ja, genau
zusammen. Das habe ich zusammen mit Alexander Birken, dem CEO von der Autogruppe.
Ja, das ist eine riesengroße. Die waren doch jetzt zusammen mit der Staatsoper in New York. Das ist doch eine riesengroße Erfolgsgeschichte.
Gerade in der Carnegie Hall letzte Woche,
genau. Ist doch der Hammer. Und das ist doch eine unglaubliche Möglichkeit, außerhalb des regulären Schulbetriebs sozusagen nochmal in Berührung zu kommen. Welche Erfahrung machst du denn mit dem regulären Musikunterricht?
Es gibt ja ganz viele Schulen, an denen gibt es gar keinen Musikunterricht mehr, weil der ausfällt und weil das einfach alles gar nicht nachgeholt werden kann. Und das war einer der Gründe, warum ich damals zusammen mit Alexander Birken von der Autogroup mich hingesetzt habe und überlegt habe nach einem Konzept, wie man schaffen kann, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche ein Instrument lernen können, im Chor singen können. Mittlerweile haben, glaube ich, über 30.000 Kinder mitmachen können an diesen ganzen Initiativen. Das ist schon ein Hammer. Das ist toll.
Und diese Konzerte, so, ja, wenn er in der Leishalle ist, da wackelt dann die Wand. Ne?
Jo.
Das ist schon. da ist schon wirklich einiges los. Ihr seid mit Salut Salon wirklich auch weltweit unterwegs. Ich habe gelesen, ihr wart in Nordkorea sogar. Wie war das denn?
Ja, in Nordkorea wird man abgeholt vom Flughafen von einem Aufpasser und einem Aufpasser, der auf den Aufpasser aufpasst. Und da ging es ja um die Kinderprojekte. Wir waren in Südkorea auf einer sehr, sehr großen Tournee und da habe ich auch viele Kinderprojekte initiiert, die wir zusammen mit dem Quartett auch dann gemacht haben. Die durften auch bei den Zugaben bei uns mitspielen. Und dann wollte ich in Nordkorea den Kindern das Gleiche ermöglichen. Und dann habe ich, das hat so 2 Jahre gedauert, mit der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut irgendwann geschafft, dass ich das ins Land darf. Und dann hieß es kurz vorher, also es war nicht ganz einfach, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Und dann hieß es kurz vorher, jetzt sind die aber alle in den Ferien, doch kein Kind da. Dann habe ich gedacht, naja, so weit werden sie ja nicht kommen. Und bin trotzdem gefahren. Ich habe gedacht, ich lasse mich jetzt nicht mehr abbringen davon. Und dann haben sie gesagt, ich darf nicht selber mit den Kindern sprechen. Also ich darf keinen Unterricht geben, aber ich darf zuhören und auch was spielen. Und das ist ja immer so, wenn man, sobald man Musik spielt, öffnet das die Herzen auf eine ganz andere Weise. Und dann waren die Lehrer und Eltern und die Kinder natürlich davon berührt und wollten mit mir dann sprechen und wollten Unterricht. Und so habe ich dann am Ende an 15 Schulen arbeiten können. Ja.
Wer Vision hat, der soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt gesagt, aber du bist ja ganz anders. Du bist ja wirklich, also du hast denn ja, haben wir jetzt ja gehört, viele langfristige Sachen, die erst in 8 Jahren was werden. Die 2 Jahre langfristigen diplomatischen Austausch mit Goethe-Instituten und nordkoreanischen Botschaften bedürfen. Das heißt, du bist so eine, die sich auch dann durchbeißt und durchsetzt und wenn sie mal einen Plan hat, dann soll das auch, oder?
Ja, ich lasse mich auf jeden Fall von nichts abbringen. Also ist ja die Frage, ob ich das nach einem Jahr noch eine coole Idee finde. Mhm. Gibt ja Ideen, die man hat und dann wacht man morgens auf und denkt, habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Aber solange ich dazu Lust habe und das sinnvoll finde. Und
lass mal teilhaben, was ist denn jetzt so ein Nordkorea-artiges Projekt, was dir so vorschwebt? Das will ich durchsetzen. Da gibt es Hürden und es gibt Gegenwind, ganz gewiss. Aber ich ziehe das durch.
Ich habe, glaube ich, im Moment gar kein Projekt mit Gegenwind, also sondern eher mit so Superwind, wie mit der Philharmonie Salzburg jetzt, dass wir auf Tournee gehen mit Orchester. Da freue ich mich wahnsinnig drauf und das hat mir so einen Spaß gemacht, das war wie ein einziger Rausch. Da würde ich, glaube ich, alles für tun, dass wir das irgendwie logistisch hinkriegen.
Du reist um die Welt mit der Musik und die Musik ist dann ja, wie man so leicht pathetisch sagen kann, so eine Sprache des Herzens. Gibt es so Momente auf deinen Reisen durch die Welt oder einen Moment, den du in besonderer Weise mit dir trägst, den die Musik ermöglicht hat?
Ja, ganz viele Momente. Zu spielen und die Lieder zu singen in der jeweiligen Landessprache und zu moderieren, dass die einen wirklich verstehen, diese 2 Stunden, man diesen Austausch miteinander hat, dass die Menschen mucksmäuschen still sind, wenn wir Dvořák spielen, dass man die Stecknadel fallen hören könnte, dass sie nach dem Konzert in Chile vor allen Dingen die kleinen Kinder auf einen zukommen und einem Küsschen auf den Mund geben. Völlig selbstverständlich, dass man in Polen Blumensträuße von Menschen bekommt, die man noch nie gesehen hat. Dass man in Südamerika, also vor allen Dingen jetzt zum Beispiel in Brasilien, im Teatro Municipal, war es sehr extrem. Es ist ein einziges Zugabenkonzert, die schreien Bravo, fand ich, bevor man irgendwas geleistet hat, schon nach dem ersten Stück. Und da war das ganze Konzert ein einziges Fest. Und dieses so unterschiedlich zu erleben, sind Momente, die vergesse ich nie.
Ich habe gelesen, du warst in Indien einmal und hattest dann auch mit Kontakt mit Menschen aus der Kaste der Unberührbaren, die man so nennt.
Wir haben in Indien eine große Tour gemacht und auch einen Abstecher nach Sri Lanka. Und da bin ich vor dem Konzert spazieren gegangen und habe mit ein paar Fischern gesprochen, die mir dann erzählt haben, dass sie Tsunami-Opfer sind und dass sie keine Häuser mehr haben oder beziehungsweise die Hütten irgendwie sehr, sehr, ein sehr schweres Leben ist auf jeden Fall. Dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht abends zum Konzert kommen wollen. Dann haben sie gesagt, nein, das können sie nicht, das dürfen sie nicht. Sie seien Unberührbare, sie dürfen nicht atmen mit den anderen in einem Raum. Dann habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht, das gibt es schon lange nicht mehr, das Gesetz gibt es nicht mehr. Das ist aber natürlich nach 3000 Jahren Kultur so verinnerlicht, dass sie sich das gar nicht vorstellen können. Aber sie waren nicht so überzeugend davon. Ich habe dann gemerkt, das bringt nichts, jetzt weiterzureden. Und habe dann gesagt, naja, wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann können wir doch vielleicht zu euch kommen. Und dann habe ich die Mädels gefragt und die waren sofort Feuer und Flamme. Und dann sind wir mit Akkordeon, weil Klavier ging ja nicht, an den Strand gegangen, sind den Strand runtergegangen zu deren Hütten und haben dann da ein Konzert gegeben. Dann haben die ihre Instrumente rausgeholt und haben für uns was gespielt. Dann haben wir am Ende was zusammengespielt. Oh. Dann haben die Kinder unbedingt Geige spielen wollen und das ausprobieren wollen. Dann habe ich denen das ein bisschen gezeigt, wie das geht. Und es war unvergesslich. Es war viel schöner draußen. Als unter der Palme, als dem Konzert.
Im eigentlichen Konzert. Angela, wir haben einen Hamburg-Fragebogen im Podcast. Die Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, absolute Macht. Was würdest du als allererstes ändern? Was gefällt dir nicht so in Hamburg?
Ich würde als allererstes die Monarchie abschaffen. Mhm. Und wenn ich das getan hätte, dann würde ich genau das tun, was ich jetzt mache. Mhm. Ich würde versuchen, so vielen Kindern und Jugendlichen wie irgend möglich Zugang zu Musik zu verschaffen.
Mhm. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Das denke ich, wenn ich die blaue Stunde sehe, abends an der Alster. Mhm. Das berührt mich irgendwie sehr.
Ah. Was würdest du in Hamburg gern mal machen, was du noch nie gemacht hast?
Das würde mir nicht passieren. Ich mache immer alles gleich, sofort. Und ich glaube, wir haben ja alle nur ein paar Bonches in der Kiste und keiner weiß, wann das letzte gelutscht ist. Also sind es jetzt noch 3 oder sind es noch 30? Deswegen mache ich immer alles oder versuche immer alles sofort zu machen. Und unsere Cellistin ist ja gestorben vor 4 Jahren, Romy. Und da ist mir nochmal ganz besonders klar geworden, wie wichtig das ist, immer sofort die Dinge zu tun, die man tun möchte. Und die hat immer gesagt, jeder hat eine Uhr in der Tasche und keiner weiß, wann die abgelaufen ist. Und das hat mich, dabei habe ich viel nachgedacht in den letzten Jahren und Monaten. Deswegen habe ich das nicht das Gefühl, dass ich irgendwas nicht tun würde.
Wenn du so erzählst, ist dein Leben aber eine wirklich prall gefüllte Bonbonniere sozusagen. Also da sind ja viele bunt verpackte Süßigkeiten auch dabei. Hast du mal, das hat dir natürlich auch Salut Salon, also dieses Engagement auch ermöglicht. Du stehst am Anfang mit der Geige in der Hand als junge Frau und hättest ja auch eine Solokarriere machen können. Ich sag mal Hashtag Anne-Sophie Mutter oder so. Ist dir das auch mal so in den Sinn gekommen?
Daraufhin war ja meine ganze Ausbildung ausgelegt und das konnte ich mir immer total gut vorstellen. Das war eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, bis ich dann, glaube ich, das 4. Mal Bruch-Violinkonzert gespielt habe. Da können die Kadenzen dann noch so eigen sein. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Ich wollte das selber schreiben, ich wollte selber arrangieren, selber komponieren, selber was machen. Das hätte mich, glaube ich, nicht so glücklich gemacht wie das, was ich jetzt mache.
Genau. Wie bunt wird es denn in den nächsten Wochen und Monaten? Was steht da alles auf dem vollgepackter Terminkalender wahrscheinlich?
Ja, wir sind wahnsinnig viel auf Tour und was mich riesig freut, wir sind in Berlin in der Philharmonie, im Thalia Theater und sind dann, geht's nach Paris und nach Südamerika, ich weiß ja nicht, wo du gerne hinfährst.
ich fliege ja im Mai für einen Monat nach Kolumbien tatsächlich. Ah. Seid ihr ja auch?
Nee, wir sind in Chile. Achso, genau. Dann sind wir beim Schleswig-Holstein Musikfestival im Sommer. Da mache ich ein Projekt zusammen mit Daniel Hope. Da spielen 110 Kinder mit, für die ich alle eine Stimme geschrieben habe und die Stücke ausgesucht habe und das Ganze konzipiert habe.
Wann machst du das denn? Mein Deutscher hat immer gesagt, wozu sind die Nächte da? Wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube, es macht mir einfach alles so viel Spaß. Und ich kenne halt den Unterschied, was ich vorhin schon meinte, zwischen privat und beruflich nicht, weil es einfach alles Freude macht. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man einen Beruf hat, wo man einfach Dinge erledigen muss, die einem jemand sagt. Und ich habe da ein großes Herz für, wenn Leute sagen, sie wollen abends Feierabend haben. Aber ich habe das große Glück, dass ich einfach die Dinge machen kann, die ich auch machen würde im Feierabend.
Vielen Dank, Angelika Bachmann. Das war viel Hamburg für heute. Ja, und dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Alexander Krichel, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und, die findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja, und in der ARD Audiothek gibt es noch viele andere super Podcasts, also richtigen Hörstoff zum Thema Geschichte zum Beispiel. Über die 20er Jahre war das wirklich ein goldenes Zeitalter. Musikalisch war da eine Menge los. Ich sage nur Charleston und so. Aber wie war das da vor 100 Jahren zum Beispiel mit der Weimarer Verfassung in der Politik? Wie hat sich die Rolle und das Selbstverständnis der Frau in dieser Zeit verändert? Also viele Infos in der ARD Audiothek unter goldenes Zeitalter, Fragezeichen, die 20er Jahre. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.